Noch ein kleines bisschen Geduld, dann geht es los mit der neuen Folge Good Work. Und bis dahin noch eine kleine Nachricht für euch in eigener Sache. Es ist endlich Sommer. Zeit, an den See zu fahren, ins Schwimmbad zu gehen oder sich vielleicht im Wald ein bisschen Abkühlung zu holen. Das mache ich zum Beispiel mit meinem Hund Ruby. Gehe ich sehr, sehr gerne in den Wald, jetzt wo es so heiß ist. Und immer dabei meine Kopfhörer. Meine Kopfhörer für Podcast. Ihr wisst, ich bin selbst auch ein Podcast-Junkie, habe meine Lieblingsformate. Meine Bildschirmzeit geht ehrlich gesagt in den Monaten noch ein bisschen nach oben. Und dafür tun wir eine ganze Menge, dass das bei euch, was Good Work betrifft, auch so sein kann. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Es gibt eine neue Kategorie, die Good Work Stories, die immer mal wieder sonntags aufplöppen. Das sind Folgen, in denen Menschen porträtiert werden oder eben ganz besondere Transformations-Stories. Wir hatten Franzi Kühne da, jetzt ist gerade Lilly Radu von We Collective zu Gast, auch eine mega spannende Unternehmer-Story, ein Unternehmer-Feature. Und ich freue mich einfach, wenn ihr mir ein bisschen Rückmeldung gibt, ob euch diese Stories gefallen und was ihr im Sommer noch an Informationen von Good Work euch wünscht. Schreibt mir gerne unter info@goodwork-salon.de, was Themen und was Menschen sind, die euch begeistern würden hier bei Good Work. Bis dahin. Bitte hinterlasst ein paar Sternchen, ihr wisst schon, am liebsten 5. Eine Rezension auf Apple wäre natürlich großartig. Und das Wichtigste, abonniert den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge, egal ob Donnerstag oder Sonntag, denn wir sind jetzt auch ab und zu mal sonntags auf Sendung. Jetzt geht's los mit der Folge Good Work. Viel Spaß!
Relativ früh wusste ich, ich will selbstständig sein. Ich will mein eigenes Ding machen. Also, und das war schon immer so in mir drin und ich hatte nie so richtig Angst. Und das habe ich heutzutage auch nicht. Und ich glaube, Angst ist kein guter Wegbegleiter. Ne? Und dann musst du irgendwann sehen, okay, worauf fokussiere ich mich? Und wir hätten nicht Amerika machen können, den Markt, oder können es nicht, wenn wir nicht vor Ort wären. Man muss ein bisschen manövrieren in der jetzigen Zeit, ne? Und wie kann ich kreativ werden und trotzdem durch diese ganze, bestärkt durch diese ganze Situation rausgehen? Und da ist eine riesen Opportunity.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde heute in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und wir gehen heute fern, weit über den großen Ozean nach USA und begrüßen dort einen Gast. Sie lacht schon. Ich überlege mir gerade, liebe Hörerinnen und Hörer, wir waren da schon mal in New York. Also ich wollte gerade sagen, wir sind heute zum ersten Mal da. Das stimmt nicht. Felix Zeltner war auch schon hier zu Gast. Dringende Hörempfehlung. Aber heute widmen wir uns einem Thema, das haben wir gar nicht so oft auf dem Schirm. Wir gehen in die Modeindustrie, aber ehrlicherweise geht es nicht um Mode, sondern es geht um eine Story. Und zwar, die Story hat mich angegrinst. Ich habe sie entdeckt im OMR-Podcast beim lieben Philipp Westermeier. Da war sie zu Gast und natürlich kennen viele von euch auch das Produkt, das sie mit ihrem Partner zusammen im Unternehmen herstellt. Und zwar ist es Lilly Radu. Sie ist die Gründerin von We Collective. Und für alle, für diejenigen, die es jetzt noch nicht auf dem Schirm haben oder wo es noch nicht Klick macht, sie haben eine ganz, ganz tolle Tasche auf den Markt gebracht. Und die Geschichte hinter der Tasche, die Geschichte hinter Lilly, wie sie es geschafft hat, aus buchstäblich nichts ein Unternehmen aufzubauen, nach USA zu gehen, und wie sie es geschafft hat, das auch noch zusammen in ihrem familiären Verbund nach vorne zu bringen, das finde ich ist mindestens mal hier ein Auftritt bei Good Work wert. Und ich sage, hallo liebe Lilly, schön, dass du hier bist.
Vielen, vielen herzlichen Dank. Wow, so eine Intro habe ich wahrscheinlich noch nie so toll gekriegt. Dankeschön, na, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich so, riesig dabei zu sein.
Können wir jetzt auflegen? Wird nicht besser, oder?
Genau, jetzt vielen herzlichen Dank, das war super.
Bis
war ein mega Podcast. Ja.
Gut. Lilly, ich habe es angekündigt und ich würde mit dir ganz gern heute auch wirklich deine Geschichte ein bisschen persönlich featuren, weil wir hier bei Good Work, wir reden über Arbeitskultur, das hat ja immer irgendwie was mit Zusammenarbeit zu tun, aber es gibt so ein Prinzip von den 5 Good Work Prinzipien, für das stehst du, glaube ich, absolut exemplarisch, nämlich Denken in Möglichkeiten. So, und bevor wir aber dahin gehen, kriegst du die erste Frage, die jeder hier kriegt, ab dann ist Free Flow sozusagen,
okay.
Nämlich wie bist du heute in den Tag gestartet, liebe Lilly?
Ich bin heute in den Tag gestartet um 5 Uhr morgens. Also ich wache jeden Morgen, ich gehöre zu denen dazu, jeden Morgen um 5 Uhr morgens auf, weil ich sonst gar nicht alles das schaffe, was ich irgendwie schaffen möchte an einem Tag. Und ich starte immer mit Gratitude. Ich habe so ein 5-Minute-Journal, wo ich wirklich, also heute, wir wohnen in Tribeca, wir sind nach New York gezogen vor 10 Monaten und wir haben eine kleine Dachterrasse und da habe ich auf den Freedom Tower geguckt, mein 5-Minute-Journal gelesen, danach eine halbe Stunde Sport gemacht und dann kam auch schon, mein Sohn ist auch Frühaufsteher, um 6 Uhr morgens mein Sohn dazu und dann haben wir quasi einmal, der kennt es auch schon von mir, der macht so quasi Gratefulness mit uns rein und dann haben wir schon gesagt, das ist eigentlich schon unser Highlight, um 6 Uhr morgens quasi den Freedom Tower zu sehen. Und dann, Deutschland ist natürlich verrückt, weil wenn ich aufwache, habe ich schon 100.000 E-Mails und WhatsApps und alles. Aber ich habe gelernt, das quasi auf die Seite zu tun, um mich wirklich am Morgen nur auf Gratitude und meine Tasks und mit den Tag schon so durchzuspielen. Das ist ganz, ganz wichtig für mich. Und dann nehme ich mir viel Zeit für die Kinder. Also wir haben zwei kleine Kinder, mein Mann und ich machen das Unternehmen zusammen. Und wir haben eine 4-jährige Tochter und einen 7-jährigen Sohn. Dann habe ich die in die Schule gebracht und um 8 starte ich dann richtig. Ja, da kommt es mir aber schon vor, als wäre der ganze Tag, also der halbe Tag ist ja quasi schon gelaufen, ne? Also es ist wirklich so, wo andere wahrscheinlich frühstücken, bin ich quasi schon beim Lunch. So ein bisschen
Hast du
fühlt
schon?
sich das manchmal so an. Und dann starte ich, also heute eine Stunde später, es ist jetzt 9 bei uns in New York mit dir, aber ich habe natürlich jetzt schon E-Mails gemacht und so die ersten Flows auch für die Mitarbeiter, weil wir arbeiten ja quasi Deutschland, wir haben ein Büro, zwei Offices und ein Store in Deutschland, sitzen aber selber in New York. Und das heißt natürlich, dass wir Europazeiten arbeiten und so weiter. Also der Morgen ist immer sehr, sehr getaktet.
Okay.
Ich
Und
mache
was?
aber keine Calls mehr eigentlich. Auch mit unseren Mitarbeitern, mit unserem Team mehr als 15 Minuten, weil ich gelernt habe, also alles muss schneller gehen.
Schneller.
Und
Bist du
in dem
jemand,
Gebiet.
auch der so E-Mails, nee, Entschuldigung, WhatsApp, bleiben wir mal auf der Ebene WhatsApp oder Slack-Messages oder irgendwelche Nachrichten ohne Ansprache, ohne alles macht? Ist das so bei dir? Oder, also da steht noch
Nee.
Danke, bitte, sowas?
Unbedingt. Aber so, das werde ich auch nie ändern. Das mag ich nicht. Ich mag auch nicht, sowas zu bekommen und will sowas auch nicht beantworten. Das ist irgendwie der Respekt noch immer. Auch meine Assistentin, die 100.000 von mir Voice Messages oder keine Ahnung was bekommt, da ist immer noch ein Danke am
Ja,
Schluss oder ein Bitte oder irgendwas.
ich habe das hier neulich, ich weiß gar nicht von wem, irgendwo wahrscheinlich auf LinkedIn gelesen, dass jemand sich damit auch quasi noch so ein bisschen brüstete und sagte, das ist nicht unhöflich, sondern einfach effizient und ich habe einfach so wahnsinnig viel zu tun. Und ich dachte mir, Moment mal, also ist das wirklich diese Effizienzschraube? Deine Stirn liegt auch in Falten, Lilly. Bist du auch nicht
Nee,
so?
ganz sicherlich. Nee. Also, ich glaube, natürlich ist Zeit irgendwann, also Zeit ist das Kostbarste für mich geworden, was es gibt, ne? Gerade wenn man ein Unternehmen führt, zwei kleine Kinder hat, zwischen Europa und Amerika und versucht, das alles zu jonglieren. Trotz allem ist Freundlichkeit, es geht ja auch um einen selber. Wenn man Danke sagt, das ist ja auch was Freundliches, was man energetisch von sich selber rausgibt, ne? Und ich glaube groß an Energien, deswegen manifestiere ich an alles, dass das auch alles wieder zurückkommt, ne? Das ist ja so ein bisschen, wie man den Tag auch startet.
Absolut. Und wie gesagt, ich mache das seit 260 Folgen hier, dass ich morgens oder dass ich immer.
260!
Ja,
Oh
also.
mein Gosh, ist ja fast ein ganzes Jahr. Ist ja fast ein ganzes Jahr schon jeden Tag in der Folge quasi
Genau,
gewesen.
es ist faktisch sind es 5 Jahre und am Anfang war es tatsächlich jeden Tag, weil es als Chronik gestartet ist. Das ist Vergangenheit. Inzwischen ist es einmal die Woche und immer diese Frage, wie bist du in den Tag gestartet? Und es ist sehr interessant, was Menschen unterschiedlicherweise veranstalten. Und ich glaube, diejenigen, die uns zuhören, die würden jetzt denken, es klingt so richtig amerikanisch, was die Lilly macht. Jetzt löst es mal auf. Ist es eine neue Routine, die du dir zurechtgelegt hast, seit du in den USA bist? Oder beschreibt das dich im Wesen schon ganz gut, wirklich so viel wie es geht, auch an Leben ins Leben zu packen?
Das habe ich schon immer gehabt. Das habe ich schon während dem Studium gehabt. Da bin ich um 5 Uhr morgens aufgestanden und habe gelernt. Es gibt natürlich solche Leute, die Frühaufsteher sind, aber ich glaube, man kann sich das auch selber angewöhnen. Ich glaube, die ersten Stunden am Tag sind magisch und sagen auch, wie der Rest deines Tages sein wird. Ja? Also was auch immer du dedicatest am Morgen, ist quasi auch dein ganzer Tag. Davon bin ich fest überzeugt. Ich habe mir in den letzten Jahren dieses Gratitude, also ich schreibe es ungefähr seit 4 Jahren oder 5 Jahren, dieses 5-Minute-Journal, das ist bei mir sowas, also wo ich erstmal mit Dankbarkeit anfange. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Das ist irgendwie das gehört mit zu meinem Leben dazu. Also ohne das könnte ich nicht die Mutter, die Unternehmerin oder für mich selber die Person sein, die ich selber bin. Absolut.
Ja. Und schaust du auch nochmal rein oder ist es mehr so eine Art Seelenhygiene auch ein Stück weit, dass du sagst, das ist so ausspeichern oder auch Fokus richten für den Tag? Kann ja mehrere Funktionen haben.
Es ist sehr Fokus richten, deswegen schreibe ich es auch, ja. Aber es ist auch sehr den Moment nehmen und dankbar sein, weil wir rennen natürlich und ich renne wahnsinnig viel. Also mein Tag, manchmal sage ich so, was in meinem Tag reingepackt ist, schon ziemlich insane, ne? Und das ist so ein bisschen der Moment, wo ich so in mir selber ruhe und sage, was ist mir wichtig an dem Tag? Was sind meine Opportunities? Worum geht es? Was sind meine Spaßfaktoren? Was sind meine Highlights? Und das mache ich wirklich, also ich bereite so die Wochen vor, immer sonntags, also wirklich auch mit Highlights, privat, beruflich und so weiter. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Highlights sind nicht nur Weihnachten und Ostern, ne? In jeder Woche, also wir machen so bestimmte Rituale, auch mit den Kindern. Das ist bei uns super, super wichtig und ist wirklich ein wichtiger Bestandteil meines Lebens geworden.
Und ich glaube, du hast jetzt hier schon mal eine super Visitenkarte, was deine Energie betrifft, dagelassen. Also wir gehen da mal rein, heißt ja so schön jetzt, Neudeutsch, und gehen mal in deine Story rein. Weil,
deine Story rein.
Ja, tatsächlich hat es mich sehr gecatcht, als ich den Podcast mit dir gehört habe bei Philipp. Und du bist ja zunächst, also man darf das vielleicht so sagen, weil du hast jetzt heute ein Unternehmen mit 10 Mitarbeitenden an 2 Standorten, in Berlin, in New York, zusammen mit deinem Mann. Und Philipp hat dich das gefragt, ich frage dich auch, wie viel Umsatz macht ihr? Nur damit wir mal wissen, von wo aus wir losgehen.
Also wir machen dieses Jahr um die 11 Millionen Umsatz. Also das ist quasi die Planung, genau, mit 10 Mitarbeitern auf 2, also ich sage immer, andere Leute in unserer Größe wären nie nach Amerika gegangen. Die hätten natürlich erstmal den europäischen Markt groß gemacht, den Dachmarkt und alles und diesen Schritt zu gehen. Wir sind anders. Also es ist ein absolutes Risiko, was damit kommt, aber es ist eine größte Opportunity und so haben wir alles immer gesehen. Und wir haben es geschafft, in einer Saison in alle großen Department Stores in Amerika reinzukommen. Und das hat wahrscheinlich keine deutsche Modemarke so je geschafft. Ja. Und das ist so ein bisschen Zeichen auch. Und ich war viel in Amerika und wir haben Collabs gemacht mit Goop, mit Gwyneth Paltrow, mit Tracy Anderson und mit Tony Garn und so. Also wir haben schon sehr, sehr viel auch gemacht und das Produkt getestet hier. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, you just gotta do it. Ja? Nicht so viel überlegen. Und manchmal gucke ich zurück und denke mir, habe ich früher gedacht, dass ich je in meinem Leben mit 2 kleinen Kindern, die waren damals 3 und 6, mein Sohn hat seine erste Klasse hier gemacht, nach Amerika, nach New York ziehe, in diese Stadt. Man sagt ja immer New York, weißt du, bist du dann als Junge oder wie auch immer mit Familie, ziehst du ja eigentlich eher raus. Also es ist ja ein bisschen antizyklisch, ja.
Wollte ich gerade sagen, ein bisschen antizyklisch, bisschen, um auch noch ein englisches Wort, ein bisschen crazy ist es schon.
Es ist total crazy, ne? Wir hatten in Berlin das perfekte Setup. Ich habe alles optimiert, ne? Also vom Kinderarzt, wo ich sonntags hingegangen bin, ich habe mir wirklich das perfekte Setup aufgebaut, was ich brauche, weil ich wahnsinnig viel arbeite und wahnsinnig viel mit den Kindern bin. Also es ist schon alles sehr durchgetaktet. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, no change, no butterflies. We just gotta do it, ja. Das ist einfach genau das, was wir jetzt machen. Und es gehört, und es fragen mich noch immer super viele Freundinnen von mir, die auch Unternehmerinnen sind oder auch Unternehmerfreunde, ganz ehrlich, und ist es nicht, also ich meine, you had it like kind of all, right? Aber dieser Discomfort, ne, dass man was macht, was nicht comfortable ist, ne, und noch eine Opportunity, das bringt so unglaublich viel Energien. Und New York ist also die geilste Stadt, kannst nicht anders sagen, der Welt. Also diese Energien, oder zumindest für uns als Familie, diese Energien, dass man dann schon morgens hier um 7, also dieses Gefühl, was ich gerade beschrieben habe, du hast ganz viele Leute, deswegen hast du mich auch gefragt, das ist jetzt erst ein amerikanisches Phänomen bei mir. Mhm. Bei mir ist es schon länger so, ich war schon immer so, ich bin schon immer sehr energetisch gewesen und so. Aber hier um 7 Uhr morgens, hast du das Gefühl, dass die ganze Stadt schon in diesem Speed ist, ne? Das bist nicht nur du, ne? Leute um dich rum, alle sind am Speeden und dieses ganze Hustling, right? Dieser positive Begriff in Amerika, ja, so ein verrücktes Arbeitstier ist ja quasi die Übersetzung. Das hast du hier die ganze Zeit und es motiviert extrem.
Es hört sich so an, als hättest du nicht Amerika in die Lilly reingelassen, sondern die Lilly endlich dahin gepackt, wo sie hingehört, oder?
Das sagt mein Mann witzigerweise genau das, was du gerade gesagt hast. Mein Mann und ich sind jetzt, wir haben gerade vor 2 Tagen 13 Jahre zusammen und 10 Jahre verheiratet und auch 10 Jahre zusammen Geschäftsführer, also CEOs. nicht von WeCollective, weil das ist schon unser zweites Unternehmen. WeCollective gibt es erst seit 2017. Er hat genau das gesagt. Endlich bist du in der Stadt, in der du wirklich hingehörst.
Wo du hingehörst. Gut, also wir fangen mal an, die Lilly kennenzulernen. Lilly, du bist, ja, wir sind jetzt sozusagen, Lilly ist in Rees gegangen, aber ein bisschen sortieren tun wir. Was für eine Art von Kind warst du? Wie bist du groß geworden? Nicht wie bist du in den Tag gestartet, sondern wie bist du ins Leben gestartet?
Ich bin in Frankfurt geboren, Kind von mein Vater Arzt und selbstständig, meine Mutter Schauspielerin, aber bei uns zu Hause und habe eine tolle Kindheit gehabt. Also ich glaube,
hast du wie Geschwister? Man sich das.
Ja, ich habe einen Bruder, genau, der mehr in die Fußstapfen von meinem Vater gegangen ist und auch Arzt ist. Und habe eine tolle Kindheit gehabt und bin viel gereist mit meinen Eltern. Und ich glaube, mein Vater hat mir immer dieses schöne, ich habe dir Flügel gegeben, um zu fliegen. Ja, und das ist so ein bisschen das, was ich immer mein Leben lang, also bei mir war immer klar, du kannst alles machen. Und ich wurde immer motiviert da drin und bestärkt. Ich habe relativ früh wusste ich, ich will selbstständig sein, ich will mein eigenes Ding machen. Also und das war schon immer so in mir drin und ich hatte nie so richtig Angst. Und das habe ich heutzutage auch nicht. Und ich glaube, Angst ist kein guter Wegbegleiter. Ne?
Kein guter Ratgeber.
Ist das alles? Nee, überhaupt kein guter Ratgeber. Und dann habe ich das nächste so sehr auch in der. Ich habe Spaß an Dingen und das habe ich auch jetzt. Ich sehe WeCollective als unser drittes Baby und als ein Riesenhobby von mir. Also ich liebe das, was ich mache und ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Rezept für, dass man auch wirklich erfolgreich wird.
Ja, sehr schön. Da kommen wir bestimmt noch drauf zurück. Jetzt gibt es bestimmt Menschen, die uns zuhören und sagen, oh, jetzt könnte ich eigentlich schon ausschalten, weil die Lilly, die hat ja wirklich alles gehabt, was ich nicht hatte. Und kein Wunder, dass sie so ein tolles Leben geführt hat, so ein tolles Unternehmen. Die hat ein tolles Elternhaus, Papa Arzt, Mutter Schauspielerin. Kein Wunder, dass das für die so einfach ist. Wie schaust du drauf? Es gibt auch, ich sag's nur ganz kurz, es gibt übrigens auch sogar empirische Erforschung, dass viele erfolgreiche Gründer aus überhaupt nicht privilegierten Verhältnissen kommen. Wie guckst du da drauf?
Ich habe witzigerweise heute Morgen habe ich eine Quote von Oprah Wind, also Oprah hier in Amerika, die gehört, die ja überhaupt nicht aus dem, also die gar nicht aus so einem Elternhaus kommt und was für einen Erfolg aufgebaut hat und mehr wie motivational nicht, ist und alles. Also ich meine, genau, mehr geht nicht. Und ich glaube, es ist, jeder muss für sich selber seinen eigenen Weg finden und alles ist möglich. Und das ist, und das hat sehr viel mit Disziplin zu tun, weil das kann natürlich auch alles so toll aussehen, wie du es gerade beschrieben hast. Aber ich sage immer zu den Leuten, ich weiß nicht, ob du eine Woche mein Leben tauschen willst, ne? Die Disziplin, die Work Ethic, der Speed, ne? Das ist schon auch, bei mir gibt's keine Work-Life-Balance, ne? Sowas existiert in meinem Leben nicht. Es ist immer constant, es ist wirklich Speed, es ist Risiko, es sind auch viele Nächte, wo ich nicht schlafe und mein Mann, ne? Weil da kommt auch ein Risiko mit, wir sind bootstrapped, ne? Also, da sind keine Investoren, wir hatten keine Allocation-Manager, die uns geholfen haben, nach Amerika zu ziehen, wir haben alles selber gemacht, ne? Also, es ist noch immer ein ganz kleines Team für den Umsatz, aber auch für zwei verschiedene Locations. Und ich sage immer, jeder kann ja auch selber das kreieren und selber schaffen, ja. Aber ich weiß nicht, ob das jeder so möchte, weil es ist nonstop, ne? Und es ist schon eine krasse Speed, Energie, die du auch einsetzen musst, ne? Und es,
Das ist der Preis, den du sagst. Du bist dann irgendwann, du hast ganz normal erstmal studiert und ich glaube, in Mainz hast du angefangen zu studieren, oder?
Nee, ich habe in Mainz auf dem Lerchenberg, habe ich damals nach meinem Abitur, habe ich ein Praktikum gemacht beim ZDF und war quasi so 6 Monate im Praktikum und bin dann nach Spanien gegangen und habe Spanisch gelernt. Also ich habe mit dem Praktikum angefangen. Ich habe ganz schön viele Praktika in meinem Leben gemacht, um das mal zu sagen.
Hast du sie mal aufgezählt?
Nee, ich habe sie nicht aufgezählt, aber witzigerweise habe ich wirklich.
Oder?
Ja, das wäre mal was für ein Journal. Aber ich bin für jede einzelne und ich habe ganz schön viel. Also ich war in Rom. Ich habe ja in Rom auch gelebt. Ich war für einen Regisseur von Rai. Das ist der italienische TV-Sender. War ich Mädchen für alles. Also ich habe diesen Regisseur 2 Monate mit dem Auto rumkutschiert, habe Kaffee gemacht und alles. Ich habe so viel dabei gelernt und ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht auch the magic about Lilly, sage ich mal. Ich versuche jeden Tag zu lernen. Ne? Ich lerne auch jetzt. Was wir in Amerika machen, ist wie ein neues Unternehmen führen. Ne? Also es ist so, natürlich haben wir schon ein Unternehmen in Europa, aber wir bauen gerade ein komplettes Unternehmen in Amerika auf. Und du kannst natürlich, also musst dein ganzes Netzwerk, alle Beziehungen, alles, wie es funktioniert, Es ist einfach wie ein neues V-Collective gründen.
Du bist aber dann tatsächlich auch zum Studieren gegangen und auch nicht an irgendeine Uni, sondern eine ganz besondere Uni. Vielleicht magst du darüber mal was erzählen und da auch mal so ein bisschen deinen Weg schildern. Ja?
Absolut. Also ich war am Anfang, habe ich quasi meinen ersten Master habe ich gemacht in Wien und habe da BWL und Kommunikationswissenschaften studiert und hab dann auch in der Zeit auch schon in Rom gelebt. Also ich war schon immer, das ist ein bisschen, was mein Vater gesagt hat, ich habe dir Flügel gegeben. Ich war schon immer sehr, ich war schon als ganz kleines Kind, kann ich mich, eine Hummel, und da stand ich schon mit dem Kinderwagen vor der Tür und habe gesagt, ich möchte jetzt die Welt erobern. Also meine Eltern erzählen mir das. Also ich glaube, es war schon so ein bisschen als kleines Kind da und habe dann Rom in Erasmus gemacht und habe meinen ersten Job auch in Wien gehabt, in einer Mediaagentur. Und da habe ich schon gemerkt, okay, ich bin jetzt 2 Jahre oder ich war 1,5 Jahre Mitarbeiterin daran angestellt und hatte schon da mein eigenes, und ich war super jung, ich war Mitte 20, habe so meine eigene Abteilung da gegründet. Also es war schon immer in mir drinnen, dass die Leute mir das zugetraut haben irgendwie oder ich mir genommen habe and I just made it mine. Und dann habe ich das gemacht und dann wollte ich unbedingt in die Fashion-Richtung und habe ein MBA gemacht an der Star Bocconi in Mailand und habe da auch meinen Businessplan für mein erstes Unternehmen Lilly Rado gemacht. Und und dann habe ich nie wieder aufgehört, die Selbstständigkeit zu zelebrieren.
Geht's dir, wenn du da so mal drauf schaust, wenn du das so beschreibst, diese Power, diese Ambition, geht's dir eher darum, Dinge auch zu gestalten? Oder hat es vielleicht auch sowas mit einem, also ja, ich erlebe dich da als durchaus auch offen und ehrlich, deswegen frage ich dich so direkt, geht's vielleicht auch um Status, um auch in bestimmten Kreisen mitgestalten zu können oder dazuzugehören? Wenn du das so für dich reflektierst, was ist so deine größte Triebfeder, das so zu tun?
Also ich glaube, dieses Creating, was ich auch gesagt habe, dieses Creating Moments, ob das beruflich ist, privat, für Freunde. Also ich organisiere fast jedes Jahr für alle unsere Freunde einen Moment, wo alle zusammenkommen. Weil ich realisiert habe, dass andere es einfach nicht machen. Und es ist für mich wichtig. Und so, ich glaube, es geht mir viel um das Kreieren. Was ich schön finde ist, ich habe das so ein bisschen gemerkt, ich bin gerade 44 geworden. Mein Leben hat sich schon in den letzten Jahren verändert. Diese Confidence, die man irgendwann bekommt. Ich glaube, das ist es, ne, dass du irgendwie dir hart was erarbeitet hast und irgendwie auch mit, das kommt ja mit dem Standing, ne, und dass die Leute dich wahrnehmen und alles. Diese Confidence, das finde ich, also für mich selber, und das mache ich ja, glaube ich, am meisten auch für mich selber, ne, und dann auch eine gute Mutter zu sein und so, ist was ganz, ganz Wichtiges in meinem Leben geworden.
Ist da so ein bisschen, also wir erleben dich oder ich erlebe dich jetzt auch so eigentlich erstmalig, ist da auch eine gewisse Ruhe in dir eingezogen? Also weil das geht ja oft einher, oder würdest du sagen, nö, Confidence und trotzdem weiter hustlen?
Nee, unbedingt Confidence und weiter hustlen. Ohne hustlen geht gar nichts und du musst konstant, wer stehen bleibt, fällt um, ganz klar. Ne? Also es ist ein komplettes Hustling und Confidence. Aber ich glaube, diese Ruhe, von der du redest, ist, ich habe auch einen Coach, die in Berlin ist, mit der ich quasi Coaching mache, die mich auch schon sehr in dieses, was ich gelernt habe, ist, und das ist so ein bisschen, das habe ich jetzt auch gerade bei Philipp auf der Bühne, habe ich eine Keynote gehabt jetzt gerade beim OMR, was super, super cool war. Und da habe ich auch so ein bisschen drüber geredet, das ist so ein bisschen wie mein Mantra dieses Jahr. You can do anything, or you can do everything, but not anything, you know, like you need to focus, this whole focus thing, ja. Yeah? Und dieses Fokussieren und auch Nein sagen, also Nein sagen zu Sachen. Ich habe früher immer Ja gesagt. Und ich habe alles versucht zu jonglieren und alles gemacht. Ich sage mittlerweile Nein, weil es ganz wichtig ist. Ich kann nicht alles. Ich bin eine Unternehmerin, die Mutter ist. Ich führe 2 Unternehmen mit meinem Mann zusammen zwischen Deutschland und Amerika. Ich kann nicht zu allem Ja sagen, weil das geht gar nicht mehr. Und ich muss mich fokussieren. Und mit diesem Fokussieren kommt eine bestimmte Leichtigkeit. Und ich glaube, von der redest du. Aber das ist harte Arbeit, an mir selber dahin zu kommen.
Das war nicht geschenkt. Das, glaube ich, haben wir jetzt verstanden. Du hast dann die erste Idee gehabt und das sind wirklich, also ich muss das wirklich sagen, kleine magische Momente, die du da auch erlebt hast. Also zum nächsten Mal hast du ja deine eigene Marke gegründet, Lilly Rado, mit einer Tasche. Was war da die Überlegung dahinter, beziehungsweise wie kam es zu dieser Taschenidee?
Also ich habe damals in Mailand an der Star Bocconi studiert und in Mailand geht's immer von der Uni direkt, wir waren fast den ganzen Tag in der Uni, direkt zum Aperitivo. Das ist übrigens meine Lieblingszeit am Tag auch mit morgens. Und da habe ich einfach eine Tasche gesucht, eine Laptop-Tasche, die funktional ist, aber auch irgendwie schön und stylisch aussieht. Und habe nichts auf dem Markt gefunden. Und dann gab es nur Prada für 1.000 Euro und so. Und habe ich gesagt, das ist eigentlich ein Segment, wo ich rein will. Mit dem großen Traum natürlich, wenn man anfängt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe Goals, 1-Jahres-Goals, 5-Jahres-Goals, 10-Jahres-Goals. Und ich träume wahnsinnig viel mit meinem Mann zusammen. Schon immer, privat und beruflich. Das ist natürlich, wenn man mit einer Laptop-Tasche anfängt, ist der große Traum Apple. Und dann habe ich wirklich meinen Businessplan geschrieben, bin auf den großen Weg gegangen und habe mir Produktionen in Italien und in der Türkei angeguckt. Und unsere erste Produktion war in Istanbul für Lilly Radu. Also das habe ich am Anfang alleine gemacht. Und dann ist mein Mann eben vor 10,5, 11 Jahren damit eingestiegen, ja, in Lilly Radu. Und dann, ja, und dann hat es mit der Laptop-Tasche angefangen. Und dann war ich auf der Bread and Butter, die coolste Messe, liebe ich noch immer. Leider gibt's sie ja nicht mehr, in Berlin. Und hatte ich so einen 1-Quadratmeter-Stand, der hat 1.000 Euro gekostet, das weiß ich noch. Das war der billigste Stand auf der Bread and Butter.
Mhm. Ganz kurz nochmal, bevor du hier, wir bauen noch ein bisschen Spannung auf. Also du hast die Produktion so, das, da geht es ja auch schon los. Wie hast du das finanziert? Also ich meine, überhaupt schon mal so dieses Vertrauen zu haben und zu sagen, ich gehe jetzt in die Türkei und suche mir einen Produzenten. Welche Serien reden wir da? Wie viele Stückzahlen hast du da produziert? Wie bist du da vorgegangen?
Das Schöne an Istanbul war, ich habe eine super enge Beziehung zu der Produktion gehabt, weil ich 4 Wochen hingegangen bin und quasi so ein Praktikum bei denen gemacht habe. Also ich habe mich in die Produktion gesetzt und habe mit den Mitarbeitern in der Türkei, das vermisse ich übrigens sehr, wirklich mitgelernt, wie man Taschen macht. Und wenn man natürlich zeigt, dass man selber sehr boots on the ground hat und selber hands-on ist, das mögen die Leute, ne? Und nicht von oben herab, sondern mittendrin. Und das habe ich schon immer geliebt. Und deswegen haben die alles für mich möglich gemacht. Ich konnte die kleinsten Stückzahlen produzieren und sie haben alles möglich gemacht. Und da bin ich noch immer super dankbar. Deswegen hatte ich das nie. Das ist wie Collectives, ist was anderes. Das produzieren wir in Asien und da gab es Stückzahlen von der ersten Sekunde an, die viel höher waren. Aber bei Lilly Radu war das nicht der Fall.
Ja. Und das, ich finde das ganz wichtig, das hier nochmal zu sagen, weil man neigt dazu, du hast die Geschichte schon oft erzählt, aber da darüber so hinwegzuwischen, dann bin ich in die Türkei und habe da einen Produzenten gesucht. Wir müssen uns ja immer noch vorstellen, du warst eine Studentin, okay, die Eltern im Hintergrund konnten dich vielleicht ein bisschen stützen, aber trotzdem ist es ja ein Schritt dahin zu sagen, ich baue sowas auf, ja, und ich fange erstmal ganz klein an. Was haben deine Kommilitonen, deine Freunde in Mailand gesagt? Meine Fantasie ist, Mailand mehr Classic, mehr Style, mehr Modebewusstsein gibt's nicht. Was haben die zu deiner initialen Idee gesagt? Haben die gesagt, du hast einen Knall, kauf dir doch was Gescheites, geh zu Prada, guck dich um, es gibt alles. Oder haben die gesagt, könnte was dahinter sein?
Das ist lustig, weil ich natürlich meine ersten Sales in der Uni gemacht habe. Das heißt, Boxen, wo wir immer quasi so Teamwork gemacht haben. Und dann habe ich mir so eine Box genommen und da hatte ich insgesamt 35 Produkte, Laptop-Taschen in unterschiedlichen Farben und quasi so Wallets. Und dann haben die ersten Leute, an denen ich mein Produkt verkauft habe, waren meine Mitstudenten. Und die waren total begeistert, weil wir haben einige gehabt, die Businesspläne geschrieben haben. Auch das ist die Realität, über die wir mal reden sollten. Ne? Wir waren von 40 Leuten, haben 10 Businessplan geschrieben. Ich bin die Einzige, die heute noch ihr eigenes Unternehmen hat. Ja. Ne?
Voilà.
Also das ist immer so, weil du es so am Anfang gesagt hast, ja, und es sieht alles toll aus und die wurde das wurde mir alles nicht in die Wiege. Ich komme auch nicht aus einem Fashion-Unternehmen, wo mir irgendwelche Connections, ich hatte keine Ahnung von Produktion, aber da war ich schon immer, I don't take no for an answer und ich finde immer irgend so einen Weg und ich habe immer andere Wege gefunden und es interessiert mich nicht, wie andere Leute es machen. Ich habe immer gesagt, I will figure it out, ja, und das ist auch das, was wir jetzt in Amerika machen. Ich höre wahnsinnig viel zu, weil ich glaube, man kann super viel lernen, gerade in den Nebensätzen von Leuten. Das habe ich schon immer gemacht. Und dann, we just figure it out. Mein Mann und ich finden gerade unseren eigenen Weg, wie wir wie Collective als Bootstrap-Unternehmen in Amerika groß machen.
Also dieses I don't take no for an answer, das ist auf jeden Fall schon mal ein Satz, den ich, sagst du öfter, der bleibt auf jeden Fall hängen, weil das ist ja schon, wo sich die meisten, lassen sich ja nicht mal von einem Nein entmutigen, sondern von einem möglichen Nein. Also die nehmen ja das gedachte Nein vorweg, bevor sie es einmal gehört haben und du sagst, ne und? Wenn mir jemand Nein sagt, das heißt vielleicht. Und vielleicht heißt so gut wie ja.
Ich bin, glaube ich, noch das Extreme davon. Wenn mir jemand Nein sagt, will ich es noch viel mehr. Also da kommt schon ein bestimmter Ehrgeiz mit. Also ich bin schon so, es haben mir Leute gesagt, ja, wie Collective. wir haben eigentlich ein Jackenmaterial genommen und das in Taschen reingetan, damit die super leicht sind. Ne? Mhm. Da haben uns alle am Anfang gesagt, ihr könnt es nicht machen, das wird nicht funktionieren. Ihr habt einen totaler Schwachsinn, ja. Und Patrick und ich haben uns angeguckt und haben gesagt, nein, wir werden es zeigen, we're gonna prove you wrong. Ja. Ja? Und mittlerweile produzieren wir letztes Jahr 100.000 Taschen. Ne? Also irgendwie sind da schon einige entstanden.
Okay, also wir sind die Story noch schuldig. Ich habe dich kurz unterbrochen, um noch ein bisschen Spannung aufzubauen. Bread and Butter. Wir bleiben nochmal hängen. Lilly Radu, die erste Laptop-Tasche. Und du wolltest unbedingt Apple als Kunden. Kann sich jeder vorstellen. Und jetzt bist du da mit deiner kleinen Serie hin in einen 1-Quadratmeter-Stand für 1.000 Euro. Und da ist was passiert.
Das ist so süß, weil ich die Geschichte natürlich euch schon öfters erzählt habe. Aber es ist halt die Realität. Und ich glaube sehr daran, dass du, wenn du was mappst und visualisierst, dass solche Dinge dann auch energetisch zu dir kommen, weil du hast es ja quasi in deinem Brain schon fokussiert.
It's du gonna weißt schon, happen. Wie es
ja, Mindset ist, ich weiß schon, wie das aussieht. Und dann kam wirklich ein Typ an den Stand und du hast ja auf einer Messe nur wenige Sekunden Zeit, die Leute von deinem Produkt zu überzeugen. Ne? Das ist Sales. Ich sage immer, jeder Gründer muss eigentlich Sales können. Ne? Also oder zumindest jemanden, einen Co-Founder haben, der Sales kann, weil it's all about sales. Was auch immer, ob es ein Produkt ist, eine Dienstleistung, Sales, you need to know Sales. Und dann kam so ein Typ und meinte, ich bin Tom von Apple. Und als das gefallen ist, wusste ich, in den nächsten 10 Sekunden you need to make this happen, ja. Whatever it takes, this is your chance. Und da war mir klar, ich werde es nicht in 10 Sekunden reißen können, dass der Typ jetzt eine Order macht. Ja, das funktioniert nicht so und die Expertise hatte ich dann schon. Also habe ich dem Typen gesagt und ich habe irgendwann auch gelernt, du musst es den Leuten richtig einfach machen. Wenn du was willst von Leuten, mach es ihnen super einfach. Und habe ich ihm gesagt, ich bin nächste Woche in London, weil er gemeint hat, er ist Tom von Apple, he comes from London. Mhm. Ja. Und da habe ich gesagt, ich bin nächste Woche in London, ich würde wahnsinnig gerne, wahrscheinlich hast du jetzt super viel zu tun, aber nächste Woche komme ich vorbei und präsentiere dir die Taschen. Ich war eine Woche später in London, habe die Taschen präsentiert. Ich hätte nie diesen Deal gekriegt, hätte ich das nicht gemacht. Und war dann die erste Deutsche, die eine exklusive Kollektion für Apple designt hat.
Ja, wow. Und jetzt die Frage, musstest du wirklich nach London oder hast du das nur vorgegeben?
Ich habe alles nur vorgegeben. Ich habe das vorgegeben. Dann habe ich mit Apple gearbeitet. Ich war alleine. Da kam schon mein Mann ins Spiel, weil der hat damals noch bei Ferrero gearbeitet. Und ich war ganz alleine. Ich hatte 10 E-Mail-Adressen, die in CC waren, die alle zurück zu mir geführt haben. Ich habe, also weißt du, fake it till you make it. Ne? Also irgendwie muss man so seinen Weg finden. Und ich glaube, man muss das Ganze so ein bisschen mit Humor immer nehmen und irgendwie eigene Wege kreieren und die so ein bisschen anders machen. Also man kommt auch nicht zum Ziel immer nur, man muss auch mal so ein bisschen einen kleinen Twinkle in your eyes haben und eine kleine Lüge. Also ich hatte 10 E-Mail-Adressen da drin, das waren keine Mitarbeiter von mir, sondern das war alles ich und mein Mann, der mir damals schon geholfen hat, ja.
Und das ist ja eine schmale Spur zwischen so ein bisschen Überpacen, also so ein bisschen zu viel Ehrgeiz und trotzdem dieses Spielerische sich zu bewahren. Und ich glaube, dir gelingt das ganz gut. Ist dir das bewusst oder steuerst du das auch immer, dass du immer sagst, ah, ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen im Überambitionierten, jetzt muss ich mal so ein bisschen die krasse Lilly zurücknehmen.
Nee, das mache ich nicht. Also da sind wir aber ganz gut im Team, mein Mann und ich. Ne? Weil ich bin immer, und er sagt es auch, ich bin die nach vorne prescht und nie stoppt. Aber ich könnte das alles nicht, weil er das alles backt. Und weil er, also wir sind schon ein krasses Team zusammen. Ne? Mhm. Privat genauso wie beruflich, sonst würde das nicht gehen. Aber ich stoppe mich nicht. Mhm. Also das kann ich auch nicht, weil ich realisiert habe, auch wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Keynote oder Speakerin bin, ich bereite mich auf sowas nicht vor, weil ich gemerkt habe, dann fängt eine Kopfgeschichte an und dann bist du nicht so, wie du bist. Ja? Also ich würde mich nie auf dieses Gespräch jetzt mit dir, habe ich mich gefreut, aber nicht vorbereitet. Mhm. Ich erzähle meine Geschichte. Ja. Ich muss mich nicht auf meine Geschichte vorbereiten. Also weißt du so, und das ist mir ganz, ganz wichtig.
Mhm. So, wie ging es weiter mit der Lilly-Geschichte? Lilly Radu?
Oh Gott, also Lilly war also, genau, dann war Lilly und dann kamen natürlich, dann kamen die Department Stores und haben mich geordert, dann kam viel Presse dadurch, das war natürlich super cool. Ja.
Also der Hebel war schon, nur dass wir es verstehen, jetzt auch unternehmerisch Apple, oder? Das war der Schalter.
Unbedingt, das war der Schalter und dann kam viel Presse und viel Marketing dazu und dann haben wir natürlich Sachen gemacht wie, ich habe tolle Projekte gemacht. Wir haben damals, als die Weltmeisterschaft, weißt du, die Deutschen gewonnen haben in Brasilien, haben wir eine Collab mit Sarah Brandner gemacht und haben dem ganzen deutschen Team, damals Jogi Löw, Laptop Laptop-Taschen mitgegeben. Die hatten alle unsere Laptop-Taschen in Brasilien an und es gibt tausende von Fotos mit Yogi Löw, wo er quasi, ich sag immer, er hatte die Strategie quasi in unserer Laptop-Tasche, das mit dabei hatte. Also wir haben schon super coole Sachen auch. Aber es waren so alles Opportunities, die einfach gekommen sind. Ich glaube, einer meiner größten Stärken, da sind wir bei diesem Fokussieren, ist wirklich, dass ich Opportunities sehe und diese Dots dann zusammen lege und dann einfach gehe. I don't overthink it. Also ich überdenke das nicht 100.000 Mal, sondern ich mache es dann einfach.
Und trotzdem ist es ja, also klar, einfach machen. Und was du sagst, ist übrigens auch so, würde ich sagen, so der erste Schritt in Denken in Möglichkeiten, nämlich überhaupt mal Chancen wahrnehmen. Weil jede, absolut jede gute Idee fängt mit einer Beobachtung an. Also wenn ich nicht beobachte, dann wie soll ich es mitbekommen? Ja.
Und da sind wir, glaube ich, gerade, weil du gerade gesagt hast, jede gute Idee fängt mit der Beobachtung an. So ist unsere zweite Marke, wie Collective, entstanden. Mhm. Mein Mann und ich waren mit Lilly Radu damals in Bloomingdale's in Amerika, wo wir verkauft haben. Und wir haben beobachtet und haben dem Konsumenten zugehört. Und der Konsument hat immer gesagt, wenn wir gefragt haben, so what are you looking for in a bag? Hat immer gesagt, ich suche einen leichten Shopper. Und wir haben Ledertaschen gemacht und es war uns klar, oder mein Mann hat mich damals angeguckt und hat gesagt, wir haben jetzt eine Expertise, aber mit Ledertaschen kannst du keine leichten Taschen machen und keinen Shopper. Warum machen wir nicht eine zweite Brand? Also es ist durch eine Beobachtung gestartet.
Cool. Also das heißt, wart ihr, würdest du heute im Nachgang sagen, mit Lilly Radu selbst schon unternehmerisch erfolgreich? Oder war das eher so der mentale und auch faktische Sprung oder das Sprungbrett in V-Collective?
Ich sage immer, ohne Lilly Radu hätte es wie Collective nicht gegeben. Mhm. Also deswegen bin ich für jeden Schritt dankbar. Und wir haben wahnsinnig viel über das Produkt gelernt, weil wir bei Lilly Radu ganz anders als bei wie Collective wirklich in der Produktion waren und verstanden haben, wie man Taschen macht. Und wir würden jetzt nicht so gute Taschen machen, hätten wir das nicht verstanden. Also für mich ist es ein ganz klarer Werdegang. Aber sind wir erfolgreich, also ganz sicher sind wir viel mehr erfolgreicher mit wie Collective. Mhm. Deswegen haben wir irgendwann Lilly Radu. Und ich glaube, das gehört zu diesem Fokussieren mit dazu. Du kannst nicht alles auf einmal machen und dann musst du dich fokussieren und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, Lilly Radu, schließen wir, geben wir einen Beauty Sleep und that's it, ja, und wir fokussieren uns auf das, was wirklich funktioniert und was den Zeitgeist gerade getroffen hat, was wie Collective ist.
Das heißt, ihr seid dann auch geswitcht, also wirklich auf das andere Produkt, wie, es klingt rhetorisch, ich frage dich der guten Ordnung halber doch nochmal, wie schwer ist dir gefallen, dein
ich liebe
Baby,
es der guten Ordnung, ja.
dein Baby so ein bisschen zum Schlafen zu legen?
Dadurch, dass V-Collective genauso mein Baby ist, und das hatte ich nie, nur weil es meinen Namen getragen hat, bin ich jetzt nicht so, oh Gott, und Lilly Radu. Das war eine super Zeit und ich bin total dankbar und wir haben super viel gelernt dabei, ne? Und wir haben geile Produkte gemacht, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber es war nicht das, es war eine andere Zeit und es war nicht das perfekte Produkt. Und
es
jetzt
war ein
bei V-Collective,
genau,
sind wir super confident, dass wir wirklich eine Nische gefunden haben mit einem perfekten Produkt, an dem wir ständig arbeiten. Aber was wirklich in diesen Zeitgeist gerade richtig reingeht und wo wir unique sind.
Okay, also wie Collective jetzt, ich habe es ja schon mal gesagt, es ist eine leichte Tasche. Also es sieht, wenn man es mal ganz plump sagt, würde man sagen, ein bisschen wie eine Daunenjacke aufgebaut. Ja, also sieht so aus, ist ja auch, glaube ich, die Technik, das
Inspiration,
Innenleben.
Ja.
Genau, und ich glaube, gestartet seid ihr erst mit so einer Tote, also mit so einer Umhängetasche im Prinzip, eine größere. Ja, so wie so ein bisschen.
Genau, also so wie ein Shopper, ne?
Wie
also
so ein Shopper, quasi, genau.
Ja.
Und inzwischen gibt es ja eine ganze Produktpalette. Wer kam auf diese Idee?
Also auf die Idee selber kam mein Mann in L.A., wo er gemeint hat, lass uns einen Shopper kreieren, der super leicht ist. Und dann haben wir fast anderthalb Jahre daran rumgefeilt, wie das ist. Und haben ein Netzwerk aufgebaut von alten Adidas-Leuten, die sich sehr mit Materialien und so weiter auskennen. Ja, unser Creative Director war 15 Jahre bei Adidas. Und haben dieses erste Sample quasi gemacht, sind nach Asien gegangen, haben einen Sourcer gesucht und weil es ja ein ganz anderes, wir haben ja nicht unsere normale Produktion, es gab ja Lilly Radu noch parallel. Und dann hatten wir natürlich Messestände mit Lilly Radu in Paris und dann haben wir einfach 2 Quadratmeter, damals dann schon 10, 15 Quadratmeter, haben wir 2, 3 Quadratmeter weggenommen, haben 2 Tote-Größen genommen in 4 Farben und die gezeigt. Und da haben wir in der ersten Saison schon so viel Feedback gekriegt und tolle Stores, die uns gekauft haben in Paris. Und da war Patrick und mir klar, okay, we're on to something here. Mhm. Also wir haben es erst getestet. Weil ich glaube, das ist so was Unternehmerisches. Die Leute fragen mich teilweise, Manche Leute arbeiten 4 Jahre an einem Produkt, bevor sie es irgendwie überhaupt in den Markt geben. Ne? Also irgendwann muss man das Produkt auch in den Markt gehen, um überhaupt zu sehen, ist da eine Response, wie kann ich das besser machen und so. Und es nicht so 100%ig zu überdenken. Ja?
Du kannst ja sowieso nicht alle Eventualitäten abwägen und planen und weißt ja nicht, was kommt. Also das heißt, ihr habt das Produkt dann groß gemacht. Du sagst, ihr seid bootstrapped, also das heißt eigenfinanziert, kein Investor drin. Wie habt ihr das möglich gemacht? Weil ich meine, auch ihr könnt nicht zaubern. Also die Produktion musstet ihr vorfinanzieren, oder?
Absolut. Die Produktion müssen wir nicht ganz vorfinanzieren. Aber was natürlich klar ist, ist, es ist nicht einfach, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Wir haben aber Distribution aufgebaut. Das heißt, wir haben einen Distributor, der an Wholesale, also an alle Läden unsere Sachen. Das heißt, wir kriegen Orders und wir können quasi den Cashflow so steuern. Und dann haben wir auch irgendwann Direct-to-Consumer angefangen. Das heißt nicht, dass man, also diese ganze Cashflow-Planung und so, mein Mann macht unsere Finance-Part, das ist schon echt tricky, ne? Und jetzt auch gerade mit Amerika und so weiter. Das ist nicht einfach, weil du ja erstmal, um einen Markt aufzubauen, auch bestimmten Invest brauchst, um da reinzugehen, ne? Also es ist schon, jeden Tag ist es auch eine Art von positive struggle, ne? Mhm. Also es ist nicht so, als würde das einfach nur reibungslos nach vorne gehen, ne? Es ist, man muss schon sehr viel Planung haben, aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch, wir sind BWLer, ja, in einem Modeunternehmen. Normal hast du ja fast nur Kreative da drin. Mhm. Also du brauchst schon, das ist ein wichtiger Punkt, um auch ein Fashion-Unternehmen neben dieser Ästhetik und dieser Liebe zum Design, ist das schon wichtig, dass man das hat.
Warum habt ihr euch nie um Investoren bemüht? Oder anders gefragt, habt ihr euch auch um Investoren bemüht und keine bekommen und deswegen das selbst gemacht? Oder habt ihr gleich die Entscheidung getroffen, das wollen wir auf eigene Füße stellen?
Ja, also wir wollen es auf eigene Füße stellen. Das heißt nicht, dass wir nicht in Zukunft oder dass uns schon viele Leute approached haben und dass wir das in Zukunft nicht machen. Aber es ist natürlich ganz wichtig auch, wir wollen jetzt erstmal, weil es auch unsere Art und Weise ist, wie wir dieses Unternehmen zum Growen bringen wollen und so weiter, wollen wir erstmal keine Investoren haben. Das heißt nicht, dass wir mit unseren Ambitionen, weil wir haben große Ambitionen, nicht irgendwann Investment brauchen. Ne? Mhm. Also irgendwann auch gerade, wenn du Stores aufmachst und so. Wir haben einen Store in Berlin, aber auch in Amerika und so. Und eine richtige Reichweite. Also ich meine, was ist unser Ziel? Fangen wir mal damit an. Ja? Oder was ist unser Traum? Die Longchamp-Pliage, die kennt jeder vom Flughafen, weißt du, diese Longchamp, die meistverkaufteste Tasche der Welt. Mhm. Ja gut, it's time to change this.
Der Frontalangriff. Ich habe übrigens, meine Tochter, kann ich dir sagen, die ist 18, die kannte natürlich auch wie Collective, die sagt, aber ehrlicherweise, Mama, an der Schule, in meinem Alter haben sehr viele diese Longchamp.
Die haben ein totales Revival. Mhm. Und witzigerweise kennen wir auch die Designerin davon, die kam mal in Paris an den Stand zu uns und hat sich mit Patrick unterhalten, super nett. Unglaubliche Erfolgsgeschichte. Aber wir positionieren uns quasi so als fashionable bag neben deiner, was auch immer du für eine andere Tasche hast. Einfach die Tasche, die du brauchst, that actually carries your stuff. Ne? Also so ein bisschen wie eine Mary Poppins Tasche, wo du dein Laptop, deine Babysachen drin haben kannst, deine Gym-Sachen und so, die super leicht ist und dein ganzes Leben füllt für den Tag. Mhm.
Dein Leben in einer Tasche, wunderbar, das liebe ich.
Genau so ist es.
Warum habt ihr nicht gleich, oder vielleicht habt ihr es auch nur vor allen Dingen auf online stärker gesetzt? Weil ich hätte jetzt gedacht, jetzt mal ganz naiv, ohne in dem Game drin zu sein, dass man da doch sehr stark und schnell auf Online-Distribution geht, aber du erwähnst immer wieder, dass ihr sehr schnell über den Handel eingestiegen seid. Warum habt ihr das gemacht?
Es war, weil das eine totale Strategie war, die Gott sei Dank echt aufgegangen ist, weil du brauchst die bestimmten, also wir verkaufen bei KDW und weißt du, in diesen ganzen Department-Stores auch und so, du musst, die Leute, das ist noch immer ein Produkt, müssen es in der Hand haben. Mhm. Und nur wenn alles zusammenkommt, funktioniert es. Ne? Mhm. Und deswegen war uns klar, auch in der Distribution, wir haben, da habe ich mich auch so ein bisschen reingelogen, auf eine nette Art und Weise. Wir sind bei einem der besten Distributor weltweit im Fashion-Bereich und das mit einem Produkt. Ja, das war nicht ganz einfach. Da habe ich ungefähr 400 E-Mails hingeschrieben und habe nicht locker gelassen und so weiter. Das ist eine andere Geschichte. Aber da sind wir drin und wir haben von Anfang an gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir neben den Balenciagas und Chanel-Taschen sind, weil das unsere Positionierung ist. Und hätten wir das nicht gemacht, wir haben ja super viele Copycats mittlerweile. Mhm. Die aber nie, also wenn du eine V Collective haben möchtest, dann ist das, also das ist natürlich auch ein Price Point, ne? Unsere Bestseller kostet 270 €, ja. Mhm. Aber das ist so, das war das Key, von Anfang an eine richtige Positionierung zu machen. Ne?
Und dafür brauchst du den Handel. Auch die.
Und dafür brauchst du den Handel. Richtige Collabs, den Handel, alles das nur gehört zusammen. Und wir waren in der Zeit, wo alle Direct-to-Consumer gegangen sind, ne? Und alle gesagt haben, warum macht ihr das nicht? Und ganz viele, die damals Direct-to-Consumer gegangen sind, gibt's heute nicht mehr. Ne? Weil es natürlich auch nur ein Push mit einem Haufen Budgets gewesen sind, und um Customers zu generieren. Wir haben gesagt, wir müssen dahin gehen. Der Handel ist noch immer super wichtig von uns, obwohl wir 70% des Umsatzes mit Direct-to-Consumer machen. Aber die Margen natürlich im Handel kleiner sind, deswegen.
Weißt du, was so ein bisschen jetzt gerade so in meinem Kopf für eine Analogie geht? Viele sagen ja, die klassischen Medien sind tot und TV ist tot. Ja, alles ist Social Media. Also wenn du eine Marke aufbauen willst, vergiss klassische Medien, mach nur Social Media. Das ist so ein bisschen eine Analogie zu dem, was du sagst. Und ich erlebe es ja immer, ich kriege ja hier auch schon den einen, die andere mit, die wirklich bis in der Öffentlichkeit stehen. Es stimmt und es stimmt nicht. Also ein großer Hebel liegt immer noch auch in den klassischen Medien. Und analog würde ich das auch sehen, weil es ist wie so eine Art, du hast auf der einen Seite deine eigene Plattform, da würde ich die Analogie zwischen Social Media und jetzt den eigenen Online-Distributionen sehen. Aber du brauchst natürlich auch irgendwie so von außen nochmal so eine, quasi so eine Auszeichnung, die sagt, das ist relevant. Und das sehen wir dort. Und ich glaube, das ist ein Punkt auch bei dem, was du sagst. Ich weiß nicht, ob du da so mitgehen kannst. Bei der Analogie.
Absolut. Ich glaube, es sind ganz viele Touchpoints. Das heißt nicht, Social Media ist einer unserer wichtigsten Kanäle, ganz klar, und auch Influencer. Aber nur das Zusammenspiel funktioniert. Wenn wir nur Social Media machen würden, würde die Kredibilität von der Marke auch gar nicht so sein. Wir sitzen neben den besten Brands weltweit. Ne?
So, und ihr, und habt ja uns, genau, ihr habt ja auch starke Kollaborationen. Und da picken wir uns mal vielleicht Gwyneth Paltrow raus, weil die kennt wahrscheinlich jeder, ist wahrscheinlich auch das, Tony Garn natürlich auch, aber das sind jetzt mal so wirklich große Namen. Also wenn ich nur schon versuche, hier Menschen anzuschreiben, ja, die ein bisschen in der Öffentlichkeit sind, es ist ja nicht so, dass da www.google.de bitte gib mir mal die E-Mail von steht. Also wie bist du da rangekommen? Also
das ist so ein bisschen, was wir vorher hatten. Ne? Ich finde einfach immer meinen eigenen Weg und gebe nicht auf. Weil wenn ich aufgeben würde, wäre ich an niemanden rangekommen. Ne? Aber wir haben, ich habe so einen Weg gefunden, mit Leuten Gifting zu machen. Ja? Und während ich quasi das Gifting gemacht habe.
Also
Gifting heißt wirklich geschenkt. Ne? Ich habe denen quasi Taschen, genau, geschenkt. Und da ist eine Tasche an Tracy Anderson gegangen. Das ist so eine Fitness-Guru hier in Amerika, die total begeistert war und das so als ihre Gym-Bag genommen hat. Ja. Und von dieser Gymbag hat sie dann irgendwann, kam das Team und ich bin da hingeflogen und habe quasi in ihrer Community, wir machen immer so Monogramming. Das heißt, wir machen Initialien auf die Taschen bei Events, weil es natürlich besonders ist, wenn du so eine Alltagstasche hast, ist es natürlich super schön, dann Initialien drauf zu haben. Da habe ich mit der super viele Events in Amerika gemacht und das so viel zu dem Thema Boots on the Ground. Ne? Also es ist alles Klinkenputzen und es ist, you need to show up, sonst funktioniert auch gar nichts. Ne? Also dieses Hustlen wird nie aufhören. Und dann hat sie gesagt, lass uns eine Collab machen. Und dann haben wir eine Collab gemacht, die wir verkauft haben. Und dann hat sie die an ihre 10 besten Freundinnen geschenkt. Unter anderem Gwyneth Paltrow. Und die hat Goop. Und dann kam Goop auf mich zu. Und wir haben hier ein Showroom und haben die Kollektion gezeigt. Und dann kam Goop und meinte, ey, diese Tasche. Und Gwyneth ist total begeistert, können wir was machen. Und mittlerweile arbeiten wir an der dritten Collab mit Goop. Und machen dieses Jahr eine super Collab, worauf ich total stolz bin und mich wahnsinnig freue, mit Dr. Barbara Sturm, die ja auch eine Deutsche ist, die in Amerika einen unglaublichen Erfolg hat.
Ziemlich durch die Decke, ja.
Genau so ist es. Und machen eine tolle Collab mit Galvin. Das sind so ganz, ganz, das ist eine Abendskollektion, ist auch eine Deutsche, aber in London sitzend. Und so, also wir versuchen auch immer nur Top-Niche zu machen. Ich habe immer wegen den zwei kleinen Kindern habe ich natürlich den Traum gehabt, meine Kids-Linie mit Disney zu launchen. Wir haben letztes Jahr unsere Kids-Linie mit Disney gelauncht. Wir machen komplett, was super viel Spaß macht, alle Taschen, weil wir auch die perfekte Reisetasche sind für Condor. Also alle Stewardessen und Stewards von Condor haben unsere Taschen und wir machen da jetzt schon die zweite Collab. Also das macht mir wahnsinnig viel Spaß.
Ja, okay, da kenne ich so ein bisschen was. Ich kann das verstehen, weil in kleinen Abziehbildchen versuche ich das natürlich auch immer zu sagen, Was sind Hebel, die eine gute Botschaft auch nach vorne bringen können? Natürlich auf einem ganz anderen Feld, aber finde ich total spannend. Jetzt war doch dein Leben eigentlich soweit ganz cool. Du hast, dein Mann war eingestiegen.
Richtig gut.
Du hast gesagt, hast noch zwei Kinder gekriegt. Allein das ist ja auch schon ein Wahnsinn in dem Unternehmen. Und warum in Gottes Namen, Lilly, hattest du dann das Gefühl, es muss noch weitergehen, wir gehen nach New York?
Weil ich schon immer ganz große Träume hatte. Und wenn man die meistverkaufteste Tasche der Welt kreieren möchte, dann kann man das natürlich, also gerade Amerika, was potenziell unser größter Markt für die nächsten, sage ich, 10 Jahre ist, ich sage nicht, dass Asien nicht irgendwann auch damit ins Spiel kommt, kannst du nur ergreifen und wirklich groß machen, wenn du vor Ort bist. Ne? Also, und da haben wir gesagt, we just gotta do it, ja. Und zurückkommt auf dieses, wir hätten jetzt einfach so weitermachen können, ne? Und hätten das sehr bequem wachsen können. Aber ich glaube, dieser Discomfort bringt dich selber als Persönlichkeit, deine Familie und so. Also es ist natürlich eine sehr berufliche Entscheidung gewesen, aber auch eine private, ne? Auch für Patrick und mich, wir sind jetzt 44 beide, oder er 43, ich 44. Diese Challenge, was das auch für uns nochmal gemacht hat als Familie, ja, ist unbezahlbar, ja. Und Freunde von uns haben uns gesehen letztes Jahr, als wir umgezogen sind. Wir waren fix und fertig, ne? Also ich meine, du führst ja weiter ein Unternehmen, hast weiterhin die zwei Kinder, musst das Ganze, also wir haben durchgearbeitet jedes Wochenende, um das alles zu schaffen, ja. Aber wir sind so dankbar und jeden Tag, wenn ich hier morgens aufstehe und auf den Freedom Tower gucke, denke ich mir, yes, and I'm doing the right thing. And we're gonna make it. We are gonna make it.
Gibt es Dinge, die du manchmal vermisst?
Ja. Ich vermisse, also unsere Familie ist da und meine besten Freundinnen noch, obwohl wir hier auch ein Netzwerk haben und auch enge Freundinnen haben. Das vermisse ich am allermeisten. Und dann vermisse ich, und meine Kinder auch, und we haven't figured it out, eine richtig gute Brezel. Wir sind eine totale Brezelfamilie.
Aber ja, Titch ist Brezel. Doch in New York, oder? Dachte ich.
Ja, aber ich sag dir, weißt du, dann musst du, das ist nicht so, in Deutschland rauszugehen und beim Bäcker eine gute Brezel zu kaufen, ne? Es ist einfach, es ist einfach was anderes. Wir hatten damals witzigerweise Butter Lindner um die Ecke von unserem Büro oder ist noch da. Da habe ich jeden Tag den Kindern eine Brezel gekauft und wir lieben es. Also, das sind so die Kleinigkeiten, ne? Aber sonst ist es wirklich die engsten Freunde.
Inwieweit war der Wechsel nach USA ganz anders, als du ihn dir vorgestellt hast? Oder stellst du dir die Dinge gar nicht so konkret vor?
Ich stelle mir schon vor, aber ich war vor Ort. Ich habe das alles gesehen. Also ich war vor Ort und habe mir die Schulen angeguckt und so. Und wenn man visuell das schon sieht, wie es sein wird, heißt es nicht, dass es dann 1:1 so ist. Aber du kannst es dir vorstellen und ich habe es schon gefühlt. Deswegen ist es für mich nicht irgendwie jetzt ein Surprise. Und ich kenne natürlich auch New York, ne? Also nicht vom Leben, aber ich war sehr, sehr viel Zeit, habe ich viel Zeit in New York verbracht, beruflich, aber auch privat. Deswegen war es für mich jetzt keine große Überraschung. Aber es ist eine totale Motivation. Mhm. Und es ist wirklich dieses, was ich ja vorher auch schon gesagt habe, dieses No Change, No Butterflies. Irgendwie habe ich das Gefühl, und das muss jeder für sich selber sehen, aber Patrick und ich haben mittlerweile das Gefühl, alle 10 Jahre brauchst du eigentlich einen kompletten Change, um dich selber nochmal so zu challengen, ja, und um dich selber irgendwie aufs nächste Level zu bringen. Als Familie, als Unternehmen, als alles. Und es hat auch dem Team super gut getan, ne? Also ich vermisse unser Team, ne? Und wir sind natürlich alle 8 Wochen, sind Patrick oder ich in Deutschland, bei unserem Team. Aber dieses Großdenken und dieses 2 Headquarters haben zwischen New York und Berlin, das macht auch schon was mit unserem Team, ne? Also dafür bin ich auch schon sehr dankbar.
Ja. Das ist natürlich was hier jetzt unsere Hörerinnen besonders interessieren wird. Wie stellst du das sicher oder was tut ihr dafür, damit da, sagen wir mal, der Beziehungsfaden auch nicht abreißt zum Team? Du sagst, ihr seid alle 8 bis 10 Wochen da, aber gibt's auch irgendwie so im Alltag irgendwelche Gewohnheiten, Rituale, Routinen, die das unterstützen?
Also das Gute nach der Pandemie und wie auch immer dieses Zoom ist, ich meine, wir sind ja die ganze Zeit mit den Leuten im Kontakt und es geht remote. Und das haben wir schon die letzten 3 Jahre, waren wir sehr viel in Miami schon, als mein Sohn noch nicht in die Schule gegangen sind. Also das Team hat sich daran gewöhnt, es kam nicht von irgendwie von sofort. Und es ist möglich, weil man dann auch sich auf die Momente freut, wo man zusammen ist, ja. Wir sind super, also wir sind die ganze Zeit auf Course mit dem Team, ne? Und ich fliege viermal im Jahr auch nach Paris und habe dann Teile des Teams dahin kommen, weil ich da die Kollektionen zeige und verkaufe. Ja, ganz wichtig, ich habe nie aufgehört zu verkaufen. Wenn man aufhört zu verkaufen, Sales, dann ist es ganz schlecht.
Deswegen nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Also das kommt nämlich hier auch übrigens nochmal kleine an der Stelle eine Empfehlung, auch nochmal die Folge mit Carsten Maschmeyer, der nämlich genau dasselbe gesagt hat. Er hat gesagt, jeder Gründer muss auch Investorengeld klar machen und Sales machen können. Weil wenn das nicht klappt, dann kannst du noch so kreativ sein, aber wenn du keine Idee hast, wie du den Markt bearbeitest und wie du Menschen auch verstehst, dann wird es schwierig. Ne?
Ja, es ist genau, es geht nicht. Wird nicht nur schwierig, sondern so kannst du kein Unternehmen führen. Nicht gründen, nicht führen, nicht halten, nichts, gar nichts. Weil ein Unternehmen zu führen heißt ja jeden Tag. Also ich meine, das ist ja kein Security-Net. Ne? Mhm. Nur weil es heute gut funktioniert, heißt es, also ich meine, 5000 Sachen. Und ich glaube, dass solche Sachen auch jetzt, ich meine, wir sind gerade hier in Amerika, Trump, Tarife. Ne? Also ich meine, die Craziness hört ja nicht auf. Aber ich glaube, irgendwann so fest da drin zu stehen, nicht sofort zu reagieren, auch so ein bisschen Grundnaivität zu haben, it's gonna work out, ja. Das gehört auch dazu. Ne? Ich weiß auch nicht immer, wie es funktioniert. Aber ich habe so eine Grundnaivität, das wird schon.
Ja, zu USA kommen wir bestimmt gleich auch nochmal, vielleicht nochmal kurz zum Team zurück. Also du sagst, ihr seid regelmäßig auch mal in physischem Kontakt. Würdest du sagen, sind bei euch auch schon Leute, also achtet ihr auch, wenn ihr Menschen einstellt, darauf, dass die diese Art von Kultur auch mittragen? Also dass sie auch euren Speed mitgehen oder ich kann jetzt nur was über deinen Speed sagen. Ist das was, worauf du sehr achtest oder suchst du vielleicht sogar auch Menschen aus, die da wie so eine Art komplementär dazu sind? Man könnte ja beides verargumentieren, ne?
Also ich glaube, wir haben so beides. Ich glaube, wir haben das komplementär und gerade bei Patrick und mir, und ich meine, wir sind beide CEOs vom Unternehmen, wir sind ja total komplementär. Das haben wir auch im Team. Also ich habe Leute im Team, die full speed sind, ja. Also und ich habe Leute in meinem Team, die natürlich komplementär ruhiger sind, die mehr auch das Management quasi von den Leuten übernehmen und das alles in Richtlinien machen. Also weißt du, so
prozessual denken. Ja,
genau, das brauchst du ja auch. Ne? Und das ist quasi, also wir haben beides. Mhm.
Vermisst du die Nähe zum Team manchmal oder ist es für dich was, wo du...
Ja. Ich vermisse es. Ich bin ein Mensch, der sehr, also wir haben ja auch ein Team mittlerweile in Amerika, ne? Aber ich brauche das Team. Ich vermisse es. Aber es ist auch, aber man kann nicht alles haben. Der große Traum war zu groß, nach Amerika zu gehen. Und dann ist es jetzt so. Und dann ist es auch fein. Und dann freue ich mich, wenn wir da sind. Wir sind schon auch noch sehr nah am Team. Ne? Aber das ist so ein bisschen, ne? Also man muss sich fokussieren. Und dann musst du irgendwann sehen, okay, worauf fokussiere ich mich? Und wir hätten nicht Amerika machen können, den Markt, oder können es nicht, wenn wir nicht vor Ort wären.
Wie leicht fällt es dir, Entscheidungen zu treffen?
Super schnell. Ich überdenke, also ich treffe die ganze Zeit Entscheidungen mit meinem Mann. Ich bin die ganze Zeit im Speed Entscheidungen treffen. Und da sind ganz sicher falsche Entscheidungen dabei, aber ich treffe sie. Mhm. Also dieses 100 Jahre Nachdenken und so weiter. Ich habe Nächte, wo ich, also ich muss nicht immer sofort entscheiden. Ne? Also ich nehme mir schon die Zeit und aber ich treffe Entscheidungen.
Ich hatte Franzi Kühne hier zu Gast, weiß nicht, ob du sie kennst, von TLGG, klar. Erste Social Media, und die sagte auch, also Entscheidung ist für sie, sie liebt Entscheidung. Und es hat mich zu der Stelle gebracht, dass ich denke, ist das nicht vielleicht eine Grundvoraussetzung, wirklich auch erfolgreich zu sein, gerade im Unternehmertum, weil das Leben besteht aus Nonstop-Entscheidungen und das Leben eines Unternehmers sowieso.
Ich glaube, wenn du keine Entscheidung treffen kannst, kannst du ja ein Unternehmer sein. Du musst ja die ganze Zeit Entscheidungen treffen. Fürs Team, für Leute, für Wachstum, für was ich beende. Und ich habe noch diese ganzen Entscheidungen auch bei meinen Kindern. Also ich meine, ich bin noch, also trotz dem ganzen Unternehmertum steht bei mir auf allererster Stelle die Kinder. Also ich treffe so krass viele Entscheidungen. Und mein Mann und ich sind richtig gut da drin. Wie gesagt, wir treffen auch viele falsche Entscheidungen, ne? Aber es geht dann darum, darüber zu reflektieren. Wir tauschen uns dann aus und dann, aber dann haben wir sie trotzdem getroffen, die Entscheidung, ja? Und dann you move on.
Hast du auch Angst vorm Scheitern? Also ist das was, wo du sagst,
nee, das kriegst du? Absolut gar nicht. Weil wir werden nicht scheitern. Was heißt Scheitern überhaupt? Wer sagt, was an diesem Unternehmen scheitern oder nicht scheitern ist? Ich habe Ziele und Träume und mein Mindset ist auch darauf programmiert, dass wir das schaffen. Ganz einfach. Ich mache mir gar nicht über irgendwas anderes Gedanken. Es gibt auch keinen Plan B für mich. Der Plan A wird funktionieren. Und irgendwann realisierst du, durch Consistency wirst du dahin kommen. Es ist, it's all, ich meine, that's the magic, ne?
Sehr unsexy und doch sehr magisch, oder? Diese Ausdauer, also ich meine, um Gottes Willen, ich will mich nicht mit dir vergemeinschaften, aber ich werde ja oft auch gefragt, wie hältst du das aus und was hat dich dahin gebracht? Naja, also so diese Ausdauer,
ja, da ist schon was dir das dran. An. Ich meine, sonst hättest du das nie geschafft, dahin zu kommen, wo du gerade bist. Mhm. Nie. Es ist Ausdauer, es ist Consistency, es ist jeden Tag. Wache ich jeden Morgen um 5 total motiviert auf. Nee, ich habe morgen, da bin ich einfach wahnsinnig müde. Um es jetzt ganz ehrlich zu sagen, ja. Aber ich motiviere mich und sage, es wird mir nach diesem Prozess so viel besser gehen. Und you just gotta do it.
Schafft ihr das ganz gut? Ihr seid als Paar auch im Unternehmen. Also es hängt ja alles zusammen. Wie schafft
alles.
Ihr das?
Ja. Alles auf einer Karte.
Alles auf eine Karte gesetzt. Also gibt's bei euch auch mal die Diskussion zu sagen, vielleicht so mittelfristig ist es ganz cool, wenn einer sich wieder rauszieht und vielleicht noch was anderes macht? Oder gibt's diese Diskussion nicht?
Nee, gibt's nicht. Wir machen das Ding zusammen groß, ganz einfach. Wir haben mittlerweile natürlich so viele Tasks, dass wir uns alleinen bei wichtigen Sachen, aber sonst beide echt so viel zu tun haben, dass teilweise ich gar nicht mehr weiß, okay, was machst du gerade und so. Wir sind ein Mega-Team. Mhm. Wir sind auch ein Mega-Team privat. Und I just love it, ja. Aber bei uns fliegen die Fetzen auch, ne? Also wir sind beide super emotional. Das ist unser Unternehmen, ne? Also es gehört 50% ihm, 50% mir. Also das ist schon sehr emotional auch. Aber wir haben beide das gleiche Ziel und wir haben beide die gleichen Träume. Und ich sage auch immer zu Freunden, egal ob es jetzt Unternehmer sind, ich finde dieses Träumen zusammen auch in der Partnerschaft, ob es jetzt beruflich ist oder privat. Und das hält ganz schön zusammen. Ne? Also auch in egal welchen Zeiten die da kommen, weil dieser Traum auch von uns zusammen nach New York zu gehen, ne? Das ist ja ein Traum, ne? Und dahin zu arbeiten, auch wenn es schwierig ist und so weiter. Und again, unsere besten Freunde haben uns gesehen letztes Jahr. Ja? Da waren wir fix und fertig. Ne? Aber wir haben es zusammen gemacht. Ne? Und wir haben das irgendwie, und die Kinder haben auch diesen Spirit jetzt. Alles ist möglich. Klar. Mami und Papi und wir gehen über egal wohin und die reden so ganz witzig darüber. Wir müssen einfach mehr Taschen verkaufen. Für die ist natürlich die Mathematik. Das ist die Einheit. Einfach mehr Taschen verkaufen.
Und gibt's in eurem Umfeld auch, würdest du sagen, Menschen, die vielleicht auch durchdringen zu dir, die sagen, ganz ehrlich, Lilly, gerade ein bisschen am Overpacen, also gerade so ein bisschen, gibt's die? Und wenn ja, würdest du wirklich hinhören?
Es gibt eine Person, die das wahrscheinlich kann, die mein Vater ist. Also ich bin super eng, auch mit meinem Vater. Der schreibt mir auch jeden Tag, mir und Patrick, quasi motivational Sprüche in der E-Mail. Wahnsinn. Die kriege ich mittlerweile seit 8 Jahren. Also es ist unglaublich.
Jeden Tag?
82. Jeden Tag. Und es ist nicht nur, er hat mit mir angefangen, dann kam Patrick dazu, meine 2 besten Freundinnen sind mittlerweile dabei. Also es hat sich so alles aufgebaut. Wahnsinn. Es ist wirklich unglaublich. Und der schreibt mir, aber er ist nicht fordernd, sondern schreibt mir nur immer, glaubst du an dich selber und arbeitest du an dir selber? Also weißt du, so eher so diese Hints, weißt du, dieses take your time. Genau, einfach nur so wie so ein kleiner so Stopp, ja. Da höre ich schon wahnsinnig viel zu. Ne? Der war selber selbstständig, hat wahnsinnig viel gearbeitet und hat auch immer sein Leben lang sein Hobby zum Beruf gemacht. Und das ist eher so was mir total viel Spaß macht. Und wo ich auch sehr hinhöre, ist meine Mentorin damals von der Starbucconi, mit der ich meinen Businessplan geschrieben habe. Die ist mittlerweile bei uns im Board und eine ganz, ganz tolle Frau, eine Italienerin, also Direktorin bei der Starbucconi. Die ist auch immer so ein bisschen, die bringt mich, die erdet mich und sagt, weil die ist so 10 Jahre älter als ich, hat 2 kleine Kinder, super erfolgreich und alles und sagt, Lilly, das ist gerade die geilste Zeit deines Lebens. Es ist zwar die crazyste im Pace und wie es ist, aber dass die Kinder noch klein sind und dich so brauchen und dass du irgendwie nach Amerika gehst, du musst immer wieder, also und deswegen dieses Gratefulness, einfach dankbar dafür sein. Und da versuche ich mich immer wieder zurückzuholen, was auch Arbeit ist, ne? Also das passiert auch nicht immer nur automatisch bei mir. Aber das ist so ganz, ganz wichtig. Ich lebe jetzt. Jetzt.
Ja. Wir müssen das Thema ganz kurz streifen, bevor wir das so langsam dann auch zum Ende des Gesprächs kommen. Aber ich glaube, es wäre komisch, wenn wir mit jemand sprechen, der nach USA ausgewandert ist oder was heißt ausgewandert, sagen wir mal, sich nach USA, in USA niedergelassen hat und das Thema nicht tangieren. Wie erlebst du gerade die politischen Entwicklungen? Also inwieweit hat das so ein bisschen auch in eure Business-Suppe reingespuckt oder sagst du, es ist herausfordernd, aber vielleicht auch eine Möglichkeit?
Ich würde immer sagen, es ist herausfordernd und es ist eine Möglichkeit. Also jetzt nur in unserem Case, also wenn wir von Tarifen reden und so weiter, es ist natürlich eine riesen Opportunity auch für Unternehmen, ja, auch in der Preisstruktur, ne? Wir überlegen gerade, gehen wir nach oben, gehen wir nicht nach oben? Weißt du, wie positionierst du dich richtig? In all sowas liegt ein Riesenpotenzial, ne? Mhm. Und wenn du das siehst und was aufgebaut hast, kannst du dieses Potenzial nehmen. Und das ist unser Mindset. Ich versuche mich nicht mit dem Negativen. Und ich muss jetzt nicht politisch werden, wie ich den Typen finde. Ja? Aber es geht darum, was kann ich als Unternehmer, ja, und ich habe eine Verantwortung. Wir haben Mitarbeiter, ich habe eine Familie und alles. Wie können wir das manövrieren? Ich nehme gerade so ein bisschen, man muss ein bisschen manövrieren in der jetzigen Zeit. Ne? Und wie kann ich kreativ werden und trotzdem durch diese ganze bestärkt durch diese ganze Situation rausgehen. Ja. Und da ist eine Riesen-Opportunity.
Was erlebst du ansonsten so um dich rum? Also bei deinen amerikanischen Freunden und Geschäftspartnern so, sehen die da eine Trübung der Stimmung? Oder sagst du, naja, das ist eigentlich jetzt wesensfremd für Amerikaner, da so drauf zu schauen, also da kritisch zu sein. Wie siehst du es?
Man muss ganz ehrlich sagen, New York ist eine Bubble. Ne? Mhm. Es gibt auch einen Grund, warum wir nach New York gezogen sind und nicht nach Texas. Ne? Mhm. Also das ist schon noch sehr europäisch, sag ich immer. Ne? Ja. Also es ist ein Melting Pot. Man sagt ja auch, New York ist eine Bubble und ist nicht richtig Amerika. Ne? Deswegen ist es nicht repräsentativ, das zu sagen, weil da müsstest du wahrscheinlich nach Florida oder in ganz andere Gebiete gehen. Wir sehen, ich glaube, was New York hat, und das ist so ein bisschen die Motivation von uns, wenn du hier leben willst, diese Stadt ist so krass teuer, ja. Du musst hier, also hier arbeiten auch immer beide und so, also du musst hier eigentlich beide arbeiten, weil sonst kannst du es dir ja nicht leisten, hier zu leben, ne? Und dieser Spirit, der geht einfach weiter, ne? Also egal was, ich muss hier eine Opportunity, I need to hustle und ich muss es machen, weil sonst kann ich hier gar nicht leben. Und das ist viel mehr der Mindset, dass man sich damit irgendwie, weißt du, beschäftigt. Und mein Mann und ich, natürlich reden wir darüber, aber wir haben nicht voreilig, und das haben wir, glaube ich, auch in diesem Ganzen gelernt, weißt du, jeden Tag verändert sich was, jeden Tag kommt eine neue Nachricht. Also wir versuchen jetzt noch nicht jetzt schon zu reagieren. Ja? Wir versuchen gerade mit Planung in die nächsten Schritte zu gehen, gerade was Preiserhöhungen, Tarife und all das angeht.
Ist es so ein bisschen, was du mit Manöver bezeichnet hast, also vielleicht auch ein bisschen kleineren Schritten zu denken? Also nicht klein im Sinne von kleinere Ziele, aber die Planungszyklen etwas anzupassen, ist das ein Punkt?
Absolut. Also hier gerade verändert sich jeden Tag, kommt irgendeine Twitter-Nachricht und du denkst dir, okay, das kann ich jetzt nicht ernst nehmen und in 3 Tagen ist es sowieso schon wieder in eine andere Richtung manövriert. Deswegen, man muss so ein bisschen abwarten. Das ist so ein bisschen unsere Meinung gerade hier.
Was entspannt dich, Lilly?
Was entspannt mich? 2 Sachen, also dieses Morgenritual, 3 Sachen. Das Morgenritual, wenn man so ein bisschen chronologisch vorgeht, meine Kinder, also ich bin so, meine Kinder geben mir was Unglaubliches, ja. Und was ich mich wirklich entspannt, weil ich bin schon sehr on speed die ganze Zeit, ich liebe eine richtig gute Massage. Weißt du, so einfach eine nette Massage für 60 Minuten, wo ich einfach so, ich mache das 1-2 Mal im Monat, aber das entspannt mich, ganz einfach. Und und was mich auch entspannt, stimmt gar nicht, ich habe ganz schön viele Sachen, die mich entspannen, ist auch das Meer. Ich liebe das, also wir sind auch, ich meine, du fliegst ja von New York, kannst du nach Miami oder sowas fliegen, das machen wir öfters mal. Und das Meer und diese Energie vom Meer und vom Strand entspannen mich wahnsinnig.
Was für große Ziele hast du für die Lilly? Also nicht für We Collective, sondern für die Lilly im Leben.
Ich habe für die Lilly im Leben, dass ich an mir selber arbeiten will. Ich will an diesem Punkt oder stetig an mir selber arbeiten, an diesem Punkt zu kommen, wirklich Leichtigkeit in all diesen Entscheidungen, weil es ist nicht immer Leichtigkeit mit drin, immer mehr Leichtigkeit in diese Entscheidung reinzukriegen und in dem Moment zu leben. Weil ich nicht der Überzeugung bin, dieses immer, okay, dann was ist in 10 Jahren? Ich habe einen Plan dafür. Aber the magic happens now, right? Also ich bin, glaube, die Magie ist gerade jetzt am passieren. Und ich habe immer zu Patrick, auch zu meinem Mann gesagt, ich bin all about the journey, ne? Also für mich dieser Weg jetzt von jeder Collab bis was wir aufbauen, neue Kollektionen, neue Leute, mit denen ich arbeite, das macht mir Spaß. Und da so ein bisschen dran festzuhalten und sich dem bewusst zu werden, das wünsche ich mir für mich selber.
Jetzt ist hier so eine kleine deutsche Maus mit einem klopfenden Herz, die auch gründen will und die nicht dein Spirit hat und doch irgendwie das unbedingt will und so ein ganz klein bisschen hofft, dass sie es schafft. Was würdest du dir raten?
Ich würde ihr raten, mach es, probier es, nimm den Mut, das Durchhaltevermögen und versuch's. Und einfach, aber mach's mit voller Energie und Passion und wach jeden Morgen auf, egal wie es ist, und motivier dich, ja, und finde deine Art und Weise, wie du dich motivierst, dass du wieder weitergehst, ja. Und dann wirst du es schaffen, egal was du machen möchtest. Aber es muss dir ganz klar sein, dass ein Haufen Motivation, Disziplin mit dazu gehört, die tagtäglich da ist, weil sonst kannst du es nicht schaffen.
Da würde ich fast sagen, Amen, oder? Das schicken wir jetzt so, wie es ist, raus und hoffen, dass wir ganz viele Menschen mit deiner tollen Energie jetzt angesteckt haben und
vielen, vielen Dank.
Einfach diese Geschichte in uns bewegen, weil ich finde, sie ist wirklich sehr motivierend. Und von daher vielen Dank, dass du in deinem wirklich dichten Tagesablauf eine Stunde für uns Zeit hattest. Vielen Dank, war eine tolle Geschichte.
Danke dir. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.
Das war die neue Good Work Story mit Lilly Radu von We Collective. Und vielleicht hat sich die eine oder andere gefragt, Arbeitskultur kam ja da so ein bisschen kurz. Ich finde nicht. Ich finde, Arbeitskultur hat ja auch sehr viel damit zu tun, wie wir selbst auf unseren Möglichkeitsraum schauen. Also denken in Möglichkeiten, das war ganz sicherlich unser großes Thema hier. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was von dem Schwung von Lilly mitnehmen können und könnt das für euch auch übersetzen. Einen Schwung gebe ich euch heute schon mal mit. Und zwar habe ich gerade mit Lilly nochmal verabredet. Alle Hörerinnen und Hörer von Good Work, die sich für ein We Collective Produkt interessieren, bekommen einmalig einen 10%igen Nachlass auf ein Produkt ihrer Wahl, ein Wunschprodukt. Und den Code dafür findet ihr in den Shownotes. Also schaut bitte unbedingt rein in die Shownotes, wenn ihr euch ein We Collective Shopper oder was auch immer ergattern wollt. Dann also viel Spaß beim Shoppen und vergesst nicht, nächste Woche wieder einzuschalten. Und bevor ihr das macht, bitte noch schnell das Abonnement-Knöpfchen drücken für Good Work und ein paar Sterne hinterlassen. Ihr wisst schon, das hilft Good Work ganz weit nach vorne zu bringen, dass ganz viele Menschen auch von dem Podcast erfahren. Das würde uns alle, glaube ich, sehr freuen. Bis dahin, nächste Woche hören wir uns wieder, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.